Ihr Lieben, wer von euch hat schon mal das von der Fat Bear Week gehört? Übersetzt fette Bärenwoche. Die ist doch so bekannt hier bei uns. Kein einziger. Also ich war auch noch nicht in Alaska. Da findet die nämlich statt. Jedes Jahr, Ende September, Anfang Oktober ist so die Zeit, in einem der großen Nationalparks dort, Katmai Nationalpark, Fat Bear Week. Kurz bevor die Braunbären in den Winterschlaf gehen. Und um die geht es ja auch. In dieser Woche wird der Bär gesucht, der sich die besten Fettreserven angefressen hat. Das ist nicht so ganz unsere Fragerichtung. Aber der wird halt gesucht. Und das kann bei so einem ausgewachsenen Männchen schon mal satte 230 Kilogramm ausmachen. Sodass dieser Bursche dann insgesamt mehr als eine halbe Tonne auf die Waage bringt. Wie schafft man das? 230 Kilo. Also ich würde da nicht mehr in das Taufbecken reinpassen. Die Braunbären haben ja einen Sommer lang Zeit. Und in diesem Katmai-Nationalpark gibt es ganz viele Lachse. Und wenn er ungefähr 30 Lachse pro Tag verspeist, 50 Kilogramm Fisch, dann nimmt er pro Tag 2 Kilo zu. Jeden Tag 2 Kilo mehr. Ist die Frage, wie wird denn dieser Bär gekürt? Das wird online gemacht. Wir sind ja moderne Menschen. Und zwar werden auf der Seite dieses Nationalparkes Fotos eingestellt von jedem im Park ansässigen Bär. Die sind ja bekannt. Die haben sicherlich auch Namen, könnte ich mir vorstellen. Und zwar von jedem Bär 2 Fotos, 1 aus dem Frühjahr, rank und schlank. Und ihr ahnt es, 1 aus dem Spätsommer, rund und fett. Und während dieser einen Woche hat Daniela Lerswil die Chance zu gucken, welcher dieser Bären ist am besten für den Winter gewappnet. Vorher-Nachher-Fotos kennt ihr wahrscheinlich alle. Die sind irgendwie im Trend, finde ich. Das Internet quillt über davon. Man muss nur an die immer ausgefeilteren Diäten denken. Vorher-Nachher. Allerdings meistens komplett entgegengesetzt zur Fat Bear Week. Oder wenn ihr denkt an die Angebote von Stylingagenturen, Schönheitschirurgen, vorher, nachher. Fast alles, was irgendwie mit Verschönerung zu tun hat oder Restauration, wird mit Vorher-Nachher-Stories erzählt. Mit dem Ziel, dass man neue Kunden wirbt. Paulus, ihr Lieben, hat auch eine Vorher-Nachher-Story erzählt. Aber nicht mit dem Ziel, neue Kunden zu werben, sondern um deutlich zu machen, was passiert, wenn Jesus in ein Leben tritt. Wenn wir heute taufen, dann geht es genau um dieses Vorher-Nachher. Oder einst und jetzt. In einem etwas anderen, ganz anderen Sinne und viel tiefer und grundlegender als diese Vorher-Nachher-Stories in der Werbung und auf den Internetplattformen. Wer den Text, den Sabine gelesen hat, möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Und er fängt ja damit an, dass Paulus die Gemeinde, die Christen in Ephesus daran erinnert, woher sie gekommen sind. Paulus spricht zunächst einmal von ihrem Vorher. Und er drückt es mit ganzen 3 knappen Worten aus. Aber es ist total krass, was er sagt. Ihr wart tot. Wenn ich es ein bisschen milder formulieren würde, würde ich sagen, ein Leben ohne Gott ist nicht wirklich ein Leben. Das galt für die Epheser einst. Jetzt aber ihr seid mit Christus lebendig gemacht. Paulus spricht von einem glasklaren Unterschied, von einer Trennung, wie man sie sich schärfer fast gar nicht vorstellen kann. Eben von schwarz und weiß, von tot und lebendig, von errettet und verloren. Martin Luther, der große Reformator, hat über diese Frage auch nachgedacht. Er hat eine Schrift geschrieben über den unfreien Willen. Und in dieser Schrift hat er uns Menschen verglichen mit Reittieren. Ich weiß, im 21. Jahrhundert ist das nicht ganz so angenehm, dieser Vergleich. Er sagt, entweder ist es Gott, der uns reitet, besitzt oder führt und leitet, oder aber der Widersacher Gottes, der Teufel. Das, was Luther hier ausdrücken will, es gibt kein Drittes, es gibt kein Dazwischen. Jede Neutralität, die wir uns denken, oh, ich verhalte mich religiös indifferent, habe aber ein total tolles Leben, moralisch und ethisch wertvoll. Jede Neutralität ist letztlich nichts weiter als reine Illusion. Gott oder der Widersacher. Damit wir es richtig verstehen, Luthers Interesse ist es nicht, uns Menschen in Gute und Böse einzuteilen. Er hat gar kein Interesse an der Stelle an den Fragen der Ethik oder Moral. Ihn interessiert nur die einzige Frage, wem gehört mein Herz? Bin ich bei Gott verankert? Oder lasse ich Gott einen lieben, guten, alten Mann sein? Vertraue ich mich Gott als meinem Vater an oder verweigere ich mich ihm? Lasse ich mich von Gott leiten oder setze ich alles auf die Karte Selbstverwirklichung? Wem gehört dein Herz? Das ist die eine entscheidende Frage. Das ist die Frage von Leben oder Tod. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, schreibt Paulus. Er hat es nicht so formuliert, ihr wart durch die Sünde doch ganz schön gebeutelt oder vieler eurer Möglichkeiten beraubt oder in mancherlei Anfechtung geraten. Nein, drei Worte, ihr wart tot. Wer vor zwei Wochen hier war, da haben wir uns so ein bisschen mit dem Gleichnis vom barmherzigen Vater befasst. Jesus hat das ja erzählt. Und als dieser Vater seinen am Leben gescheiterten Sohn mit einer zerstörten Existenz und immer noch nach Schweinen stinkend in den Armen hielt, da hat er etwas ausgerufen. Dieser mein Sohn war, was eigentlich? Ein bisschen naiv ins Leben gestartet? Der rauen Geschäftswelt nicht gewachsen? Hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Tot, sagt er. Dieser, mein Sohn, war tot. Ihr Lieben, wenn man sich das mal überlegt, dann wird klar, für die Bibel ist das unser aller Ausgangspunkt. Ihr wart tot. Wir alle. Nicht nur die Leute damals in Ephesus, die Christen, waren vorher tot. Nicht nur der Sohn in dem Gleichnis, sondern du und ich. Und tot heißt nicht, wir haben keine physische Existenz. Das heißt nicht, wir atmen nicht mehr, sondern das heißt, wir leben ohne Beziehung zu dem Gott, der uns geschaffen hat. Das ist unser Ausgangspunkt. Aus der Perspektive Gottes nicht schade, ein bisschen knapp vorbei. Mausetot. Also, die Verlorenheit ist gar nicht das Ende. Verlorenheit ist keine Strafe für ein verfehltes Leben. Verlorenheit ist der Startblock, in dem wir alle standen und ins Leben gestartet sind. Wir haben den Lauf der Verlorenheit begonnen. Bitte rangehen. Und was kann jemand tun, der tot ist, wenn das so ist, wie Paulus hier sagt? Wir warten mal den Moment. Was kann jemand tun, der tot ist? Nichts. Logisch. Er kann gar nichts tun. Am allerwenigsten kann er seinen Zustand ändern. Das, sagt Paulus, ist unser Vorher. Aber nun kommt das Evangelium, das heißt ja die gute Nachricht. Gott hat uns nicht dabei belassen. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Er selbst ist das Leben. Ich möchte euch noch einmal einen Vers vorlesen, hier aus diesem Text. Den finde ich so bewegend. Jedes Mal, wenn ich ihn lese, denke ich, boah, ich kann es nicht fassen, weil er so genial ist. Paulus schreibt hier, Gott, aber der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch unsere Übertretung, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den Himmel in Christus Jesus. Ist euch aufgefallen, wie Paulus hier Gott beschreibt? Gott ist barmherzig. Also Barmherzigkeit heißt erstmal, Gott schaut nicht von oben herab auf dein kleines Leben und gibt dir so Hinweise, wie es besser sein sollte. Barmherzigkeit heißt, Gott interessiert sich für all das, was du mit dir umherschleppst. Er interessiert sich dafür, wie es dir geht. Ihm ist das nicht egal, was die Not deines Lebens ist, sondern er nimmt das sich zu Herzen. Zur Erinnerung, wir reden von dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. So schaut er auf dich. Er nimmt sich zu Herzen, was dich anbelangt. Aber Paulus hat ja nicht geschrieben, Gott ist ein Erbarmender. Sondern schreibt, Gott ist reich an Erbarmen. Im Griechischen die Fülle steht da drin. Etwas Überfließendes, Gottes Barmherzigkeit, die dir gilt, ist so überfließend, dass du es gar nicht fassen kannst. Also eigentlich müsste man sagen, wenn man darüber nachdenkt, müssen wir alle vor Freude umherhüpfen. Weil es so genial ist, wie Gott uns begegnet. Ich habe vor 2 Wochen gesagt, Gottes große Freude ist, wenn er dir etwas vergeben kann. Ich wiederhole das an der Stelle nochmal, weil ich glaube, das kehrt unser Gottesbild um. Gott ist nicht der, der wartet, bis du um Entschuldigung bittest, um zu sagen, ja, ich hatte recht. Gott ist dieser Vater, der sagt, endlich darf ich dir die Last abnehmen. Jede Phase meines Herzens will das tun. Es ist Gottes Freude, dir zu vergeben. Das ist Barmherzigkeit. Paulus schreibt, Gott, der uns geliebt hat, mit einer großen Liebe. Hier ist wieder etwas. Er hätte schreiben können, Gott hat uns geliebt. Aber er sagt, mit einer großen Liebe. Neudeutsch, Gott liebt dich mega. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Also absolut mega. Mega, giga, sonst was. Das ist mega, das ist ja das, was hier steht. Große Liebe. Und damit es auch jeder begreift, fügt er noch hinzu, mit der er dich geliebt hat, mit der er uns geliebt hat, eine Vergangenheit. Noch bevor du einen ersten Gedanken an Gott verschwenden konntest, hat er dich schon mit seiner unbegreiflichen Liebe überschüttet. Das ist Gottes Wesen. Da ist gar nichts von uns geredet, ist alles von ihm. Reich an Erbarmen, mit einer großen Liebe, mit der hat er uns geliebt und er tut es bis heute noch. Und deshalb hat er für uns einen Weg vom Vorher in das Nachher geebnet. Ihr Lieben, das ist der Punkt, der mich immer wieder packt. Ich denke, Wahnsinn, wie Gott ist. Und ich merke, ich muss das für mich selbst immer wieder durchbuchstabieren, weil so ein Moment von tiefer innerer Berührung zu haben und das auch in das eigene Leben hineinzunehmen, auch dann, wenn man an sich selber zweifelt und einfach gar nichts mehr Gutes sehen kann, zuzulassen, das ist noch was anderes. Aber genau das möchte Gott doch tun. Er spricht nicht von seiner Liebe, um uns eine Information zu geben, um dein Herz heil zu machen. Jetzt kommt also unser Nachher. Weil Gott uns so sehr liebt, darum hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Ich wiederhole das nochmal. Gott ist also nicht derjenige, der die Menschen in die Verlorenheit schickt, sondern der, der sie herausrettet aus der Verlorenheit. Gott macht Tote lebendig. Und wie macht er das? Indem er die Geschichte seines Sohnes Jesus mit deiner und meiner Geschichte verknüpft. Jesus wurde Mensch. Jesus starb am Kreuz. Jesus war tot. Jesus war dort am Kreuz ohne Gott im Tod. Er schreit das ja aus sich heraus. Warum, warum hast du mich verlassen? Tot und begraben. Und damit nimmt Jesus unser Leben auf sich. Jesus macht sich völlig mit uns gleich, denn wir sind tot und begraben ohne Gott. Und wenn wir heute taufen, dann bedeutet dieses Eintauchen, dieses Untertauchen in das Wasser genau dieses: tot und begraben. Ohne Gott, tot und begraben. Aber Gott hat Jesus wieder auferweckt aus dem Tod. Und nun macht Gott uns mit Jesus völlig gleich. Vorher Jesus macht sich mit uns gleich, tot. Und jetzt Gott macht uns mit Jesus völlig gleich, Leben, mit Christus lebendig gemacht. Das Herausziehen aus dem Wasser der Taufe ist genau dieses Symbol, ein neues Leben. Und das heißt vorher ohne Gott, jetzt mit Jesus. Vorher Kinder des Zorns, wie es Paulus schreibt, jetzt Kinder Gottes. Vorher in Teufels Küche, jetzt Ehrengast am Tisch des Herrn. Vorher leer und arm, jetzt erfüllt mit Gottes Liebe. Vorher tot, jetzt unter einem offenen Himmel. Und Paulus schreibt immer wieder mit Christus, in Christus, weil es nur um Jesus geht und weil nur er das tut. Wir sind mit Jesus lebendig. Wir haben durch Jesus vergeben. Uns ist Gnade gegeben um Jesu Willen. Jesus hat uns eingesetzt in den Himmel. Und dann spannt Paulus den Bogen weiter und sagt, Jesus wird euch noch mehr beschenken. Aber es passiert in Jesus. Was haben wir also ohne Jesus? Wer sind wir ohne Jesus? Nichts, sagt Paulus. Was haben wir an Jesus? Alles. Vorher, nachher. Und ihm ist es so wichtig in Paulus, dass er hier sagt, nochmal zum Verstehen, das alles, dass Gott euch verändert, dass ihr ein neues Leben habt, das ist nichts, was auf eurem Mist gewachsen ist. Nicht auf eurem Mist, nicht durch eure Anstrengung, nicht durch eure Willenskraft, nicht durch eure Frömmigkeit, nicht durch mehr Beten und weniger Sünden. Nein, niemals, nicht durch euch, sondern allein durch ihn. Seine Liebe, sein Hingeben, sein Leben, sein Gehorsam, sein Sterben und Auferstehen. Allein Jesus. Und darum, ihr Lieben, ist das so belastbar, dieses Nachher, was Gott uns schenkt. Weil es nämlich gar nicht an uns hängt. Nicht an dir und nicht an mir. Ist das nicht genial? Gott tut etwas und sagt, ich stehe dafür gerade. Alleine ich. Nicht wir. Wie befreiend. Vorher, nachher. Das klingt bei Paulus ein bisschen krass. Wir müssen uns noch der Frage stellen, wie bildet sich das denn in unserem eigenen Leben ab? Könnte es sein, dass wir unser Vorher gar nicht so düster empfinden und unser Nachher nicht unbedingt so glanzvoll daherkommt? Könnte das vielleicht sein? Will ich was von mir erzählen? als ich zum Glauben gefunden habe, die ersten Jahre danach, habe ich regelrecht damit gehadert, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, dass meine Kindheit recht gut war und meine Jugend nicht überwiegend schwierig. Mein Vorher war irgendwie doch ganz okay. Und ich hätte über mein Leben nicht sagen können, wow, was für eine krasse Lebenswende. Nee, ich weiß genau, wann ich Jesus begegnet bin, wann er in meinem Leben die Dinge neu gemacht hat. Aber es ist nicht aus dem Sumpf in die Herrlichkeit gewesen. Ne? Und dann habe ich ja manche Dinge gelesen in der Bibel und da kam ich an diese Geschichte, wo Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das war damals wie so ein Stich in mein Herz, weil ich dachte, ich werde Jesus nie so viel lieben können, wie jemand, den er buchstäblich aus dem Sumpf herausgezogen hat. Heute denke ich nicht mehr so, Gott sei Dank. Da hat der Herr eine harte Nuss geknackt in mir, dass ich heute anders denke. Aber hin und wieder frage ich mich schon noch mal, ob und wo das in meinem Leben deutlich wird, dass es ein Vorher und jetzt ein Nachher gibt. Wo zeigt sich das? Wo wird das sichtbar und erfahrbar? Paulus hat hier geschrieben, ihr seid aus Gnade gerettet worden, nicht durch Werke, nicht damit ihr euch etwas einbilden könnt. Und dann sagen wir, okay, das ist die biblische Wahrheit, super, Gnade. Das Dumme ist nur, wir leben in einer Welt, die Gnade gar nicht kennt, die Gnade nahezu ausschließt. Denn die Botschaft, die Tag für Tag auf uns einprasselt, die wir inhaliert haben, die in uns tief drin und verwurzelt ist, ist doch die, wenn du was werden willst, wenn du was erreichen willst, dann knie dich so richtig rein. Dir wird nichts geschenkt. Du musst es zustande bringen. Für dich macht es keiner. In unserer Welt gilt jemand nichts, wenn er nicht was leistet. War das jetzt richtig? Oh, meine Güte. Also, man muss etwas leisten, um etwas zu gelten. Das ist die positive Botschaft unserer Welt. Und diese Realität unseres Alltags, die können wir nicht so leicht abschütteln. Das ist das Denksystem, das Lebenssystem, in dem wir uns bewegen. Was bedeutet also Gnade für unser Nachher, wenn Paulus das so dick unterstreicht? Paulus schreibt weiterhin, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Das ist unser Vorher. Aber mal ehrlich, in unserem Nachher, da hapert es auch an allen Ecken und Enden ganz schön, oder? Wie oft fehlt es uns an Liebe? Wie leicht lassen wir uns von unserer Ungeduld, von Sorgen, Ängsten und Verbitterung treiben? Wie oft fehlen uns Demut und Weisheit? Wie heftig verteidigen wir unsere kleinen Königtümer, in die niemand hineinregieren darf? Wie stark sind wir von Bedürfnissen, Sehnsüchten oder Verletzungen bestimmt? Der Luther hat einmal gesagt, wir müssen unseren alten Adam täglich ersäufen. Nur leider kann dieser Mistkerl schwimmen. Ja, er hat recht, der Luther. Aber was heißt das? Schleppen wir unser Vorher immer noch weiter mit uns herum? Worin besteht dann der Unterschied zwischen Vorher und Nachher? Das Glasklare von Paulus, wenn es sich bei uns so vermischt. Schließlich schreibt Paulus, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den Himmel in Christus. Darf ich mal fragen, wer empfindet sein Leben gerade als himmlisch? Eine unsichere Meldung. Eine sichere Meldung. Anderthalb Meldungen von 200. Na, das ist nicht mal ein Prozent. Wir empfinden unser Leben oftmals nicht als himmlisch. Krankheiten kommen und wollen nicht gehen. Unsere Kraft reicht oft nicht. diese Sorgen, dieses Lebensgefühl. Wir wissen nicht, wo das hingeht mit dieser Welt, dieses ständige Bedrohtwerden. Die Seele, die auf Grundeis geht, ist unser Nachher eine Fiktion? Worin ist es zu greifen? Paulus kannte diese Einwände auch. Am Ende seines Briefes schreibt er, wir haben alle mächtig viel zu kämpfen, weil wir noch nicht im Himmel sind. Und wieder die Frage, aber was sagst du dann mit vorher, nachher, wenn das für dich so klar ist? Ihr Lieben, der Unterschied besteht nicht in besseren Lebensumständen. Jetzt ist alles gut. Er besteht auch nicht in einer Immunität gegen Sünde. Es prallt alles von mir ab wie Wasser vom Fett. Er besteht auch nicht in einem über alle Nöte erhaben sein. Ich schwebe immer auf Wolke 7, weil der Herr mit mir ist. Der Unterschied zwischen vorher und nachher besteht an einem einzigen Punkt, genau an einer Person, Jesus. Der nämlich gesagt hat, ich bin ab jetzt bei dir, in dir, um dich herum. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Jesus, nicht meine Lebensumstände, Jesus. Das ist der Unterschied zwischen vorher und nachher. Und damit ist auch klar, das Größte, was Gott getan hat, ist doch, dass er uns aus der Verlorenheit gerettet hat und mit seinem Sohn Jesus verbunden hat. Das ist das Größte, was Gott getan hat. Dann kann ich sagen, okay, Herr, ich habe in meinem Leben noch so viele Baustellen, da geht so viel drunter und drüber, an allen Ecken und Kanten hapert es. Ich fühle mich manchmal echt immer noch wie im Vorher, aber du bist jetzt da. Und weil du da bist, wirst du mit dem Rest auch noch fertig werden. Wir müssen mal in die Bibel hineinschauen, mit was für Menschen Gott so seine Wege zurückgelegt hat. Kennen wir alle, aber ich sage es nochmal am Ende, weil das deutlich macht, worum es geht. Gott hat sich entschieden, mit einem Mose seine Wege zu gehen. Vorher noch mit Abraham. Abraham, der Mann mit der langen Leitung, der hat Gott nicht verstanden. Gott brauchte mal 13 Jahre Sendepause, damit er den wieder auf die Empfangsfrequenz bringt. Wer von euch hat eine lange Leitung? Okay, wir wissen, was gemeint ist. Mose. Der Typ, wenn es drauf ankommt, verliert er jede Impulskontrolle. Nicht ganz einfach, weil es gibt ja manchmal schwierige Situationen im Leben. Josua, dem drohte seine Aufgabe, so ganz über den Kopf zu wachsen. Jona, den mag ich. Das war der Typ, null Bock für nichts. Und Gott sagt, na, komm mal, wir gehen mal einen Weg. Nö. David, das ist tröstlich für alle, die in ihrer Familie Schwierigkeiten haben und leiden. David hatte ein absolut unglückliches Händchen für Familie und Gott sagt, du bist der Mann meines Herzens. Nicht, weil es gelingt, sondern weil David immer wieder gesagt hat, Herr, ich brauche dich. Mit so jemandem geht Gott seine Wege. Hiob, der verstand Gott und die Welt nicht mehr. Gehen wir ins Neue Testament. Matthäus, was für ein Schlitzohr. Zöllner. Oh. Der wusste, wie er sich die Taschen füllt. Die samaritanische Frau an dem Brunnen. Ein Leben in Scherbenhaufen. Petrus, der immer dachte, ich bin der Nabel der Welt. Und Paulus, der gefragt hat, wo ist die nächste Wand? Ich will gerne mit meinem Kopf durch. Das sind die Typen, mit denen Gott seine Wege geht. Und wie viel vorher ist in deren Leben eigentlich noch geblieben? Manchmal bis zum Schluss. Aber das Entscheidende war dann, wenn Gott, wenn Jesus ins Leben getreten ist. Und immer wenn Gott etwas beginnt, wird es am Ende gut. Weil Gott gut ist. egal wie dein Leben aussieht, egal wie du dich empfindest, egal wo du denkst, meine Vergangenheit war so oder so oder sonst was, wenn Jesus in dein Leben hineintritt, hast du diese Verheißung, es wird gut werden, weil Jesus gut ist, reich an Erbarmen, große Liebe, mit der hat er dich schon geliebt, bevor du an ihn gedacht hast. Einst ohne Gott, jetzt mit Jesus. Das ist das Vorher-Nachher. Das ist ein Leben unter einer völlig anderen Perspektive, ein völlig anderes Vorzeichen. Und das ist die Einladung für jeden von uns. Und in der Taufe lasst uns das heute feiern. Jesus in unserem Leben, die entscheidende Wende. Amen.